Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin in diesen Tagen immer wieder am Gucken, was denn dieser Sturm macht. Das ist eine entsetzliche Katastrophe. Trifft vor allem jetzt auf Kuba und so wirklich die Ärmsten von den Armen. Das ist, ich weiß es nicht. Also, das hat fast so Dimensionen, die man aus der Offenbarung irgendwie kennt. Und ich fände es gut, wenn wir jetzt einfach eine kurze Zeit der Stille haben und einfach für diese Menschen jetzt beten. Für die Menschen, die auf der Flucht sind. Für die, die vielleicht wiederkommen in ihr Haus, das es nicht mehr gibt. Und die einfach nichts, also nichts mehr haben. Für die Menschen, die jetzt vielleicht gerade in irgendwelchen Schutzräumen sitzen und, ja, ich sage das jetzt mal so, Todesangst irgendwie ausstehen. Lasst uns verbunden sein mit diesen Menschen und sie Jesus hinlegen und bitten, dass er, wie auch immer, den Menschen beisteht. Ich fände es cool, wenn wir dazu ganz kurz aufstehen. Jesus, du siehst diese Katastrophe, du siehst dieses millionenfache Leid, du siehst die Angst, die Zerstörung und diese unglaubliche Naturkraft, die wir uns kaum vorstellen können und die uns in der Tiefe auch verstört und erschreckt. Sei bei den Menschen, behüte sie, sei bei den Verantwortlichen, die in diesem Chaos irgendwie noch was gestalten oder retten können. Und gib, Herr, dass es gelingt, möglichst schnell wieder zum Alltag zurückzufinden und vieles wieder aufzubauen. Segne die Menschen dort in diesen Sturm- und Notgebieten und sei du bei ihnen, Herr. Amen. Ich danke euch fürs Anteilnehmen. Bevor ich mit dem Predigtext starte, übrigens ist, Denise, du hast den falschen genannt, Markus 3 werde ich predigen, Markus 3, 31 und ein paar Verse, aber ist egal, nächste Woche kommt Markus 1, bevor wir einsteigen, so ein bisschen kleines Spielchen machen. Und zwar würde ich gern zwei Personengruppen von euch ein bisschen unterscheiden. Ich greife da einfach mal ein paar willkürlich raus. Ich bitte mal die Andrea da hinten mal aufzustehen. Andrea, steh mal auf. Also die Andrea heißt sie normalerweise mit echtem Namen. Jetzt heißt sie Maria. Ja, ihr seht, das ist also die Mutter von Jesus. Sie strahlt, weil sie so einen tollen Sohn geboren hat. Maria ist wahrscheinlich die Person, die am meisten Beziehungen zu Jesus hat. Die kennt ihn praktisch schon immer. Ja? Sie hat ihn zur Welt gebracht. In der Weihnachtsgeschichte heißt es, dass sie sich alles gemerkt hat, was dort in der Weihnachtsgeschichte war. Also, dass die Weisen vorbeigekommen sind und Gold vorbeigebracht haben, dass die Hirten gekommen sind. Und all diese Geschichten, Maria behielt sie aber in ihrem Herzen. Maria war die Person, die mit Jesus am engsten, am tiefsten verbunden war, die ihn geliebt hat und die richtig stolz war auf ihren Sohn. Denn ihr Sohn konnte Menschen gesund machen. Er konnte Wasser zu Wein verwandeln, er hat Hochzeiten gerettet, er hat Menschen glücklich gemacht und natürlich, alle Welt ist ihm nachgelaufen. Ja, es war doch cool. Hey, also an alle Mütter, wäre das nicht cool, wenn ihr mal einen Sohn habt, dem alle Welt nachläuft, weil er so cool ist? Er wäre doch schon spannend, oder? Also Maria, du musst noch ein bisschen stehen bleiben, denn wir brauchen noch einen zweiten. Wen nehmen wir denn da? Den Daniel. Den Daniel. Also das ist eigentlich der Daniel, aber der Daniel heißt Jakobus. Jesus war der Älteste aus der Familie von Maria und Josef. Danach kam Jakobus. Ihr wisst es immer, also die Großen sind ja immer so die Helden und die Nächsten, die drunter sind, die wollen ja immer eigentlich die Helden sein. Ja? Und der Jakobus, der war einer, der diesen Jesus irgendwie ganz schön gern gehabt hat, aber den das ziemlich angekotzt hat. Ja? Weil immer war der Jesus irgendwie der, der cool war. Ja? Der konnte Wasser zu Wein machen, der konnte heilen. Und er, der Jakobus, war ein bisschen so der Dumme. Weil wenn der Jesus unterwegs war, den Menschen irgendwelche Geschichten zu erzählen, wer musste nach der Mutter gucken? Wer musste die Felder bestellen? Wer musste nach den kleinen Kindern gucken? Wer war der Arsch? Jakobus. Und trotzdem war Jesus sein Bruder und er wusste, ist ja schon cool, so einen Bruder zu haben, oder? Also, und überall, wenn der irgendwo hinkam, ja, in Nazareth, oder in allen anderen Städten oder so, ja, wo der Jesus schon vorher war, da sagte der Jakobus nur, Jesus ist mein Bruder. Und alle, boah. Und es ist ja herrlich, sich so in diesem Glanz seines Bruders zu sonnen. Ja, das war die andere Seite, Jakobus. Ja, dann wen nehmen wir denn noch? Mal hier von jemand. Wen nehmen wir denn da? Den Piet nehmen wir da. Piet. Piet ist unser neuer FSJler. Applaus für unseren neuen FSJler. Genau, also der Piet, der heißt eigentlich Judas. Ja? Also nicht der Judas, der so böse war, ich meine einen anderen. Nämlich Judas war der kleine Bruder von Jesus. Also der ganz kleine. Ja? Da gab es ja den Jakobus, dann gab es noch zwei dazwischen. Und dann war so das Nesthäkchen hier, Judas. Ja? Der ist jetzt ein bisschen groß geraten. Ihr müsst ihn euch vielleicht noch zwei Köpfe kleiner vorstellen. Genau. Aber das war natürlich klasse. Ja, so einen Bruder zu haben. Das war richtig cool. In der Schule war er der Star, weil er immer gesagt hat, Jesus. Ja. Und dann haben alle gesagt, boah. Er hat Jesus richtig geliebt. Er war zwar nicht so oft da, aber wenn er da war, dann ist er immer an Jesus dran gehangen und hat gesagt, Jesus, erzähl mir noch eine Geschichte von Gott. Es war cool, so einen Bruder zu haben. Ja, ja und dann Nele, stehst du nochmal auf? Ja. Bei der Nele, also die Nele ist die Nele, aber in der Bibel, also die Nele, die ich jetzt meine, da weiß man nicht, wie sie heißt, ja, weil die Schwestern von Jesus sind uns die Namen leider nicht überliefert, aber du bist eine von den Schwestern von Jesus und in dieser Familie zu sein, das war natürlich absolut klasse, ja. Und dieser Jesus, das war ja so ein, ihr kennt ja so Männer, die so ein bisschen machohaft sind und ekelig zu anderen und so. Aber dieser Jesus, das war ein Bruder, ich sag euch. So ein richtiger Versteherbruder, ja. Da konnte man alles sagen, was man so alles leid. Und er hat gesagt, ich verstehe dich und ich liebe dich und ich bin für dich. Und oh, so einen Bruder zu haben, ist es nicht. Nele, das wäre klasse, oder? Ja. Gibt's jemand, der freiwillig noch die zweite Schwester von Jesus macht hier? Ja. Ja, Kirsten vielleicht, ja. Ich stehe mal auf, du bist die zweite Schwester von Jesus, ja. Also, ja, also, du hast auch so einen Starbruder, ja, super cool und zugleich voll der Frauenversteherbruder. Ja? Also, so, das ist die, ihr dürft euch wieder setzen, ich brauche euch nachher nochmal. Das ist die Familie von Jesus und ich sag euch, die waren auch richtig fromm. Die haben an Gott geglaubt, die ganze Familie schon. Für die war das so irgendwie selbstverständlich, wir sind so ganz nah bei diesem Jesus und wir lieben ihn und der Jakobus ein bisschen geteilt, ja, aber im Grunde seines Herzens dann doch. Okay. Die zweite Gruppe, die ich euch vorstellen möchte, fängt mal an mit dem Felix, ja. Der Felix ist Pharisäer. Also nicht in Wirklichkeit, aber jetzt nochmal im Spiel hier, ja. Und der hat gedacht, ich muss mal gucken, was dieser Jesus da eigentlich die ganze Zeit verzapft. Ja, und hat sich da dazu gesetzt und hört mal zu. Dann ist da der Jochen. Ja. Der Jochen kam gerade vom Acker und hat gesehen, dass da ganz viele Leute standen und hat beschlossen, da gucke ich mal rein, was das sind. Er ist ein bisschen verschwitzt, müffelt ein bisschen, aber das tut er normalerweise nicht. Normalerweise duftet er immer wohl. Ja. Aber der ist da einfach dazu gekommen. Dann hier vorne der Philipp. Ja. Der Philipp ist Zöllner. Also ganz schlechter Beruf, aber er hat gemerkt, dieser Jesus, der mag mich irgendwie und hat gedacht, ich höre euch einfach mal zu. So. Dann sind noch ganz viele andere Leute gewesen, zum Beispiel, naja, ein paar Damen aus einem nicht sonderlich schicklichen Gewerbe, die gibt es hier unter uns nicht, deswegen darf da auch nicht mehr aufstehen. Dazu. Dann waren noch ganz viele Frauen, die einfach gesagt haben, hey, was dieser Jesus erzählt, das ist so... Das tut meiner Seele so gut. Dann würde ich mal die Julia bitten, dazu aufzustehen. Vielleicht die Anja. Und Wer mag denn noch? Mag denn noch jemand aufstehen? Hier, Nela, genau, ja. Genau. Und dann waren ein paar Leute da, die haben gemerkt, dieser Jesus, der spricht mir aus dem Herzen. Was der sagt, wow, das geht mir so nahe. Micha steht da mal auf oder der Hans-Martin steht da mal auf, genau. So. Eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Leuten mit ganz unterschiedlichen Motiven, die mehr oder weniger zufällig an diesem Tag an dem Ort war, wo Jesus eine Geschichte erzählt hat. Ihr dürft euch wieder setzen. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch frage, was ist drinnen und was ist draußen? Welche von den Leuten würdet ihr als drinnen, als mit Jesus verbunden, als zu Jesus gehörig nennen? Und welche würdet ihr sagen, die sind eher so am Rande, die sind nicht so wichtig? Ja, was würdet ihr sagen? Ganz einfach. Natürlich, die Familie ist drinnen. Das sind die, die mit Jesus verbunden sind. Wenn Jesus in den Raum kommt, dann würdet ihr erwarten, ja, also stellt euch vor, Maria sitzt da hinten, Jesus kommt hier zur Tür rein. Was würdet ihr erwarten, wo Jesus hingeht? Zu dem komischen Pharisäer da? Nein. Mama, schön dich zu sehen, ja. Jakobus, alter Junge, hast du schon nach den Kindern geguckt? Ja. Und dann kommt der Judas an, Jesus, ja. So würdest, und du würdest doch erwarten, dass der Jesus Zeit für dich hat, oder? Und die anderen, die würden sagen, klar, Herr Jesus, Familie geht vor. Was ist wirklich passiert? Wir lesen im Markus-Evangelium, dass die Verwandten sich auf den Weg machen, um Jesus mit Gewalt wegzuholen. So steht es hier. Und sie sagen, er ist verrückt. Und als sie dann in die Nähe von Jesus kommen und ihn sehen, wie er da umlagert war von ganz vielen Menschen, unterschiedlichster Herkunft, Reiche und Arme, Fromme und weniger Fromme, Ehrbare und weniger Ehrbare, da hat sich Folgendes ereignet. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand, der ihn rufen solle. Naja, die haben gedacht, da reingehen ist ja jetzt vielleicht ein bisschen peinlich. Aber wenn wir sagen, hey Jesus, wir sind draußen, klar, kommt der, oder? Aber die Volksmenge saß um Jesus und sie sagten zu ihm, sieh doch, deine Mutter, deine Brüder, deine Schwestern stehen draußen. Kein Problem, wenn du nach draußen gehst, um die zu besuchen. Kein Problem, um mit denen zu reden. Verstehen wir vollkommen. Damals galt Familie noch weitaus mehr als heute. Aber Jesus antwortete ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Könnt ihr euch vorstellen, wie es der Maria ging, als sie diesen Satz gehört hat? Sie hat ihn ja nicht mal selber gehört. Jesus ist ja nicht mal rausgegangen. Sondern irgendjemand hat gesagt, hey, die sind draußen, komm doch raus. Und Jesus hat es gesagt und der ging draußen und hat gesagt, das und das hat Jesus gesagt. Was glaubt ihr, wie es ihr ging? Es ist nicht verletzend. Ist es nicht enttäuschend? Und der kleine Judas, der stand da. Und die Versteherschwestern, kann er uns so im Stich lassen? Wie kann der nur? Aber richtig stinkig war der Jakobus. Was bildet der sich eigentlich ein? Ich muss hier nach der ganzen Familie schauen, mit dem kleinen Rotzlöffel mich ständig rumschlagen. Und dann kommt der nicht mal. Der ist doch jetzt was Besseres, oder was? Ich kann mir vorstellen, dass der richtig auf 180 war. Die Maria, die war eher verletzt. Liebt er mich nicht mehr? Was ist los? Jeder von den Leuten, die da war, hat gespürt, es ist ein Skandal. Denn eigentlich war er der große Bruder. Er war der Chef von denen. Und er musste die eigentlich versorgen. Die hatten ein Recht auf Jesus. Ein Recht. Und Jesus sagt, nö. Spürt ihr was von dieser Verletzung, von diesem Ärger, dieser Trauer, dieser Wut? Und dann die anderen, die aus der Menge. Auf einmal zu wissen, ich bin nicht zufällig da. Ich bin nicht einfach stinkig vom Acker gekommen und zufällig da. Sondern Jesus sagt, ich bin sein Bruder. Ich gehöre zu ihm. Er kennt mich. Er übernimmt Verantwortung für mich. Merkt ihr, wie hier sich alles komplett verändert? Die einen, die immer dachten, wir sind drin, wir sind sein Zuhause, wir sind seine Familie, wir gehören zu ihm und er gehört zu uns, die erleben. Nein. Und sind geschockt. Und die anderen, die denken, ich bin zufällig da, Jesus kennt mich nicht, ich höre hier einfach mal unverbindlich zu, ich muss mal gucken, was der sagt, ich finde diesen Jesus toll, aber die erleben plötzlich, dass sie in einer unendlich engen Verbindung mit diesem Jesus sind, die sie sich nie hätten träumen und vorstellen können. Die einen, die immer dachten, wir sind drinnen, sind draußen. Und die, die dachten, sie sind draußen, sind drin. Ich habe mir überlegt, was hat das mit uns zu tun? Also die wenigsten von euch sind direkte Verwandten von Jesus. Von dem her, so ganz nachvollziehbar ist die Geschichte vielleicht nicht. Und doch, vielleicht gibt es unter uns die, die sagen, naja, also ich gehöre schon dazu. Aber so richtig, kenne mich in der Bibel nicht so richtig aus und bei diesem TVM und so, da bin ich noch gar nicht so lang und die Leute sind mir alle noch irgendwie fremd und der Andreas, der da predigt, ja, der hat die Leute jetzt gerade rausgerufen, aufzustehen, die er kannte. Und mich hat er nicht aufgerufen, weil er meinen Namen nicht kannte. Und das ist eigentlich schade, dass der meinen Namen nicht kennt und nicht weiß, wer ich bin und so. Ich glaube, solche Leute gibt's unter uns. Oder die vielleicht sagen, ach, das mit dem Glauben, ich glaube ja schon irgendwie, aber so ganz, so wie die das leben oder wie die leben, die vielleicht schon von Kindesbeinen an da reingewachsen sind. Nee, da fühle ich mich irgendwie ein bisschen distanziert. Ich glaube, die gibt's unter uns, die eigentlich sagen, ich gehöre hier nicht dazu. Ich bin zwar da, aber ich gehöre hier nicht wirklich dazu. Jesus möchte dir mit dieser Geschichte sagen, falsch, du gehörst zu mir. Ich bin dein Bruder. Ich bin deine Schwester. Ich gehöre zu dir. Du, ich kenne deinen Namen. Ich kenne deine ganze Lebensgeschichte. Ich weiß, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Ich kenne deine Lieblingsspeise und deine Lieblingsfarbe. Ich weiß, welche Menschen du magst und welche du nicht magst. Ich kenne dich. Ich kenne dich wirklich. Und ich bin auch für dich verantwortlich. Wenn du in Not bist, bin ich da. Ich bin deine Familie. Ich bin immer für dich da. Ich bin dein Bruder. Wir haben einen gemeinsamen Vater. und wir sorgen für dich. Wenn du das Gefühl hast, nicht da zu sein, nicht so wirklich dazuzugehören, irgendwie am Rande zu sein, streich es durch. Du bist sein Bruder, seine Schwester. Du gehörst zu ihm. Und damit gehörst du da dazu, zu der Gruppe von Menschen, die wirklich Zukunft hat und die wirklich relevant ist. Du gehörst zu denen, die Gott als ihren Vater haben. Du gehörst zu denen, die mit Gott das ewige Leben teilen werden. Du bist ganz tief drin. Auch wenn du es vielleicht in deinen Emotionen und deinen Gedanken noch nicht mal fassen kannst, so wie die hier in der Geschichte. Es ist so. Jesus sagt zu dir, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Aber jetzt die anderen. Und ich habe beim Vorbereiten der Predigt gemerkt, so ein Mist, zu der Gruppe gehöre ich. Zu denen, die das Gefühl haben, mit Jesus irgendwie auf du und du zu sein. Ja, ich habe Theologie studiert. Ich habe tausendmal solche Geschichten gelesen. Ich habe so viel von Jesus schon gehört. Und ich denke mir manchmal so, ja, ich bin auch schon so, ziemlich lang Christ, also als ich 14 war, bin ich zum Glauben gekommen, jetzt bin ich 50. Das ist schon ein paar Jährchen, ja. So lange, nicht jeden Tag gebetet, aber einige Tage, ja, sagen wir es mal so. Und auch schon viel über Jesus geredet und eigentlich denke ich mir, ja, wenn Jesus hier zur Tür reinkommen würde, er würde sofort auf mich zukommen, ja, weil wir sind irgendwie Familie, ja. Wir kennen uns gut und wir haben schon viel miteinander erlebt und ich weiß auch, was er tun muss, ja. Also ich weiß ganz genau, welche Aufgaben der Jesus hat, für was er sorgen muss. Und also wenn er da reinkommen würde, dann würde ich sagen, Jesus, super, dass du da bist. Pass mal auf, guck mal nach dem oder mach mal das oder so. Ich wüsste ganz genau, was der zu tun hat. Ich wäre Familie. Vielleicht gibt es ein paar von euch, denen es ähnlich geht, die denken, ja, ich gehöre auch schon irgendwie lange dazu. Eigentlich bin ich Teil von der Familie. Und dann hat mich erschrocken, dass Jesus sagt, du gehörst eigentlich nicht dazu. Du bist nicht Teil der Familie. Du bist draußen. Was ist es? Was das Einzige ist, was wirklich notwendig ist. Es ist nicht das, dass wir das Gefühl haben, Jesus gut zu kennen, 1000 Bibelgeschichten zu wissen, schon viele Jahre mit Jesus verbunden und ihn zu kennen. Es ist nicht wichtig, dass wir genau wissen, was Jesus bitteschön zu tun hat. Wisst ihr, was das wirklich Wichtige ist? Was das ist, was Gott will. Was Gott will. Es ist ganz einfach, sich zu Jesus zu setzen und ihm zuzuhören. Danke. Das ist das Entscheidende. Nicht, ich kenne Jesus, ich bin stolz auf ihn, ich bin mit so vielem, habe ich schon miteinander erlebt und so. All die ganzen Geschichten. Das Entscheidende ist, das Gleiche zu tun wie die anderen. Sich hinzusetzen und zu hören, was Jesus dir zu sagen hat. Du bist verwandt mit ihm, nicht weil du ihn schon so lange kennst, weil du so viel mit ihm erlebt hast, weil du so viele Bibelgeschichten gehörst, weil du seit 100 Jahren im Glauben stehst und deine Großeltern schon Christen waren, sondern du bist dann Teil seiner Familie, wenn du dich hinsetzt und seine Worte hörst. Das ist das Entscheidende. Darum geht's. Seine Worte hören. Das macht dich zum Kind Gottes. Und das macht Jesus zu seinem Bruder. Nicht deine Geschichte, deine Gedanken, deine Erfahrungen, sondern dieses Hinsetzen und Hören. Jesus, was hast du mir zu sagen? Für die Familie von Jesus war dieser Tag sicherlich der schlechteste Tag, den sie jemals hatten. Jesus hat sie ja regelrecht rausgeschmissen. Ich glaube, das ist das, was bei diesem Hinsetzen und zu Jesus zuhören ganz wesentlich ist. Weil wisst ihr, Jesus sagt nicht nur die schönen Sachen. Ich hab dich lieb, ich bin für dich da. Sondern der sagt auch, dein Charakter ist schief. Du liebst zu wenig. Du bist stolz. Dir sind die anderen Leute wichtiger als ich. Du vergleichst dich immer mit deinem Nachbarn. Das will ich überhaupt nicht. Er sagt uns, dass wir vielleicht falsche Lebensgewohnheiten haben. Er sagt uns, dass wir schuldig geworden sind an den Menschen, die wir lieben. Er hält uns vor, was falsch läuft. Zurzeit ist in Deutschland ja Mode, bei irgendwelchen Talkshows einfach aufzustehen und zu gehen. Es ist gerade irgendwie so der Standard. Früher saß man da bis zum Ende. Heute ist es so, also wenn der Moderator am Ende noch die ganze Truppe zusammen hat, hat er fast schon was falsch gemacht. Ja. Und ich habe so den Eindruck, das ist bei uns Menschen und vielleicht sogar gerade in unserer Zeit so besonders modern. Wenn jemand sagt, du hast eine Sünde begangen, du hast das und das falsch gemacht, da trifft es was in uns und wir werden, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde da auch wütend und ich weiß, dass viele das gar nicht mehr aushalten können und dann einfach gehen. Das muss ich mir nicht sagen lassen. Aber wisst ihr, wer die Brüder und Schwestern Jesus sind? Das sind die, die dann nicht gehen, sondern gerade dann sagen, red mehr, erzähl mir weiter. Hinsetzen und zuhören, was Jesus zu sagen hat. Das ist das Entscheidende. Mir sind die Familie von Jesus ein echtes Vorbild. Die haben ja richtig eine auf die Klatsche gekriegt. Und nicht im Geheimen, sondern in aller Öffentlichkeit. Richtig eine auf die Nuss bekommen. Mit all den Verletzungen. Und die hätten das Recht gehabt zu gehen. Und zu sagen, wir sind eine tolle Familie, aber der gehört nicht mehr dazu. Aber Maria hat ausgehalten am Grab, am Kreuz. Bis zur letzten Stunde seines Lebens war sie bei ihm und ist bei ihm geblieben und hat ihren Sohn geliebt, obwohl er ihr so wehgetan hat. Warum? Weil sie seine wirkliche Mutter wurde. Weil sie die Größe hatte, sich hinzusetzen und zuzuhören. Aber den ich am meisten schätze, ist Jakobus. Der war wütend, der war verletzt. Der große Bruder, der die Familie im Stich lässt und öffentlich blamiert. Er war später der, der die Gemeinde in Jerusalem geleitet hat. Er war einer der glühendsten Bekenner und Verehrer Jesu geworden. Er wurde genannt Jakobus der Gerechte, weil er der war, der den Willen Gottes im Alltag gelebt hat. Und zwar haben nicht die Christen ihn den Gerechten genannt, sondern die Nichtchristen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So ein Kerl war das. Daniel, klasse. Er hat aus diesem Schock, aus diesem Hammer die richtigen Konsequenzen gezogen. Er ist nicht gegangen, sondern da geblieben. Hat sich hingesetzt und Jesus zugehört. hat den Willen Gottes getan. Und wir haben Berichte aus der alten Welt, dass ganz viele der Verwandten Jesu ihm nachgefolgt sind, an ihn geglaubt haben, bis in mehrere Generationen. Also es gibt Berichte von Enkeln, also nicht Jesu, aber Enkeln von Jakobus und Judas, die immer noch Christen waren im Heiligen Land und die man immer noch kannte, wusste, das sind die Nachkommen von Jesus. Und sie waren als Familie Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Jakobus ist sogar für seinen Glauben gestorben. Was heißt das für mich? Fängt ja jetzt gerade so irgendwie so ein neuer Term an. Sommerferien sind zu Ende. Man redet immer vom zweiten Halbjahr, ist nicht ganz, ist eigentlich nur ein Vierteljahr bis Weihnachten. Aber ich habe mir das vorgenommen, in diesem Vierteljahr mich hinzusetzen und auf Jesus zu hören. Auch wenn er mir die Sachen sagt, die richtig blöd sind, die mir wehtun, die mir Schmerzen bereiten, die mich treffen. Ich will hinsetzen und Jesus hören. Denn dann tue ich den Willen Gottes. Und ich weiß, er ist mein Bruder. Und der Vater ist mein Vater. Und er sorgt für mich. Und er liebt mich. Und er kennt mich. Das will ich leben. Jesus hören. Mit allem, was ich bin. Und bleiben. Auch wenn es weh tut. Ich lade euch ein, ja, da einfach mitzumachen. Euch auch an Maria und Jakobus und Judas und den Sisters ein Beispiel zu nehmen und zu sagen, ja, auch wenn es weh tut, will ich ihm hören. Und wir bleiben und es aushalten. Ich lade euch ein, ich bete noch und dann lade ich euch ein, einen kurzen Moment einfach still zu sein, wo ihr selber auch mit Gott reden könnt. Vielleicht auch fragen könnt, was kann das praktisch sein? Zuhören, Bibel lesen, regelmäßig Zeiten zum Gebet haben zum Beispiel. Vielleicht das überlegt und sagt, Jesus, ja, das will ich. Für diese nächsten 2-3 Monate will ich da einen Fokus drauf legen. Machen wir so eine Zeit der Stille, wo jeder für sich beten kann. Und das Musikteam wird uns dann mit hineinnehmen in ein Lied und in weiterbeten. Jesus, es hat mich getroffen, dass ich in dieser Geschichte plötzlich erkannt habe, dass ich draußen bin und nicht drin. Es hat mich getroffen, dass ich dachte, naja, wir kennen uns schon so lang und ich bin so nah mit dir, dass ich dir sagen kann, was du zu tun hast. Und dass ich denke und immer wieder auch dachte, die Beziehung ist so gut, da kann nichts schief gehen. Aber ich merke, es geht nicht um dies, was war. Es geht nicht um die lange Zeit, die wir miteinander schon verlebt haben. Die vielen Geschichten. Sondern es geht darum, wirklich bei dir zu sein. Wirklich dich zu hören. Wirklich dein Wort anzunehmen und anzuerkennen. Und ich möchte dir auch erlauben, Dinge zu sagen, die mir wehtun. Dass ich weiterkommen kann. Dass du mich weiter formen kannst. Dass du mich weiter verändern kannst. Ich gebe dir die Erlaubnis, Herr. Und ich will nicht weggehen. Ich will nicht aufstehen, ich will sitzen bleiben und zuhören, denn ich weiß, was du sagst, ist wahr. Was du sagst, ist wirklich wahr, denn es kommt vom Himmel herab, aus dem Herzen Gottes heraus. Ich will dir zuhören, Jesus.